Heute soll es um das Wort Gottes gehen. Gedanke immer um das Wort Gottes, weil der Prediger ist, sagt klar. Aber das Wort Gottes, ja, was ist eigentlich das Wort Gottes? Das Wort Gottes, für viele ist das Wort Gottes the Bible, ja, the Bible. Billy Graham hat immer gesagt, Bible says, die Bibel sagt. Also damit wollte er sagen, das Wort Gottes sagt. Ja? Also wir assoziieren unmittelbar, und das ist auch richtig so, mit Wort Gottes die Bibel. Aber es ist ja ein ganz interessanter Begriff, so auch in der Einzahl, also das Wort Gottes, das Reden Gottes, was bedeutet das? Wenn die Bibel wirklich das Wort Gottes ist, dann hat sie damit eine riesen Autorität und eine riesen Kraftquelle eigentlich, aber wo kommt das eigentlich her? Wie kann man das eigentlich sagen so? Wie ist das so dazu gekommen? Und was bedeutet das Wort Gottes denn noch? Darüber wollen wir uns heute ein wenig Gedanken machen. Das Buch der Bibel enthält ja viele Bücher, also viele Schriften. Und in diesen Schriften offenbart sich Gott selbst. Beziehungsweise in diesen Schriften wird erzählt, wie Gott sich selbst offenbart hat. Seit den Urtagen der Erzväter, ja, schon im Paradies hat ja Gott zu den Menschen gesprochen. Das ist ja das Wort Gottes, dass Gott entschieden hat, sich den Menschen zuzuwenden und zu ihnen zu sprechen. Deswegen ist für uns der christliche Glaube keine Religion in dem Sinne, weil Religion ist das Suchen und Tasten nach einem Gott, der irgendwo fern ist, den man gar nicht kennt, wo man hofft, dass er vielleicht das eine oder andere Gebet hört, ja, im Unterschied dazu, dass in der Bibel berichtet wird, wie Gott sich selbst offenbart hat, in der Ich-Rede Gottes Menschen, den Mose am brennenden Dornbusch angesprochen hat, den Abraham plötzlich angesprochen hat, das Wort des Herrn geschah zu Abraham, steht da, und er gibt ihm eine Verheißung. Gott wendet sich an den Menschen, Gott lässt den Menschen nicht einfach laufen, um nicht zu sagen, in die Irre laufen, sondern gibt ihm eine Bestimmung, gibt ihm eine Ausrichtung, und deswegen enthält die Bibel ganz viele Bezeugnisse, ganz viele Berichte, ganz viele Geschichten von diesem Reden Gottes. Und es ist ein großer Reichtum da drin, natürlich. Und wir lesen da hoffentlich auch danach und kennen das ja zum Teil auch. Wir bringen es den Kindern bei, in den Kindergottesdiensten, und erzählen ihnen, wie Gott zu Noah gesprochen hat, zu Samuel, den kleinen Jungen. Ja, so klein war er vielleicht auch schon nicht mehr, aber zumindest unerfahren. Und plötzlich kommt das Wort des Herrn, das Reden Gottes zu ihm. Ja, also alles eigentlich Bekundungen von diesem lebendigen Reden Gottes zu ihm. Und irgendwann mal wird dieses Reden Gottes Schrift. Ja, das ist ja das Interessante. Wenn du mal einen Traum hast, wo du merkst, der hat eine geistliche Bedeutung, vielleicht schreibst du dir das irgendwann mal auf, weil du es nicht vergessen willst. Ja, oder wir kennen das auch so, wenn wir beten mit Menschen oder mit uns gebetet wurde, Impulse des Heiligen Geistes aufgegriffen werden sollten, ja, dann wurde das aufgeschrieben. Ja, und dann kann man das später nachlesen. Ja, zum Beispiel wurde zu uns 2014 bei einem so einer Gebetsversammlung mit uns, war ein Segnungsteil.
Ich weiß nicht, was du erzählst, was da passiert.
Ja, genau. Da war so ein Segnungsteil, und dann kam ein erfahrener, also älterer Reichsgottesarbeiter, ein Evangelist auf uns zu, der also auch mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Also wo ich mal sagen würde, da würde ich jetzt erstmal glauben, dass das, was er so sagt, dass das Hand und Fuß hat. Und er sagte uns, zu Marit und mir, ihr werdet, ich sehe euch in einem Raum, der sechseckig ist.
Ich sehe Menschen
in einem Raum, der sechseckig ist und der also aus Holz
die machen Lobpreis, so eine Holzdecke aufsteigt.
Aha, oben ist eine Holzdecke, ja, beschreibt also den Raum.
Und das sind kaputte Menschen.
Genau, und die Menschen sind bedürftig, sie brauchen den Herrn, sind kaputt, und irgendwie kommt dann aber so kommen wir damit in Verbindung, also wir werden diesen Menschen eines Tages dienen und so weiter und so fort. Ja, und das haben wir damals einfach, was macht man damit, konnten wir in dem Augenblick nichts Anfang haben wir aufgeschrieben, oder genau, in diesem Fall haben wir es selbst aufgeschrieben. Und das ist ganz gut, so auch so geistliche Tagebücher so zu führen, sich Dinge so damit die Möglichkeit zu behalten, das nicht zu vergessen. Ja? Und als wir hörten, dass hier ein Teil dieser Gemeinde hier sich in einem sechseckigen Raum versammelt hat, war das für uns natürlich ganz bemerkenswert. Und so können Dinge zusammenkommen. Und wahrscheinlich so etwas Ähnliches ist damals auch passiert. Da sind Menschen Gott begegnet. Und dann hat Gott gesprochen. Und dann haben sie Gott lebendig erlebt. Und irgendwann mal wurde dieses Reden Gottes verschriftlicht, wurde aufgeschrieben. Wahrscheinlich von Mose. Ich habe da kein Problem daran, das zu glauben, dass Mose, der in den Schriften der Ägypter erkundig war, ja, also der jetzt wirklich, da hat Gott sich einen ausgesucht, der auch von der Bildung her dazu in der Lage war, das alles für nächste Generationen weiterzugeben, das alles aufzuschreiben, damit nichts vergessen wird von diesen ganzen kostbaren Perlen der Offenbarung Gottes. Und dann wurde das Wort sozusagen Schrift. Es wurde zu einer Schrift, zu Schriften. Da gibt es lauter Schriften. Ja, aber was ist denn mit, es gibt ja auch so Bücher im Alten Testament, zum Beispiel das Buch Esther, ich weiß nicht, wer das Buch Esther kennt, da kommt Gott überhaupt nicht vor, ist das euch schon mal aufgefallen? Oder zumindest nur ganz am Rande, der Name des Herrn kommt überhaupt nicht richtig vor, keine prophetische Offenbarung, da ist kein Prophet, aber trotzdem steht es in der Bibel. Ja? Oder kennt ihr das Buch Ruth? Da kommt der Name des Herrn nicht vor. Das ist für Juden eine Anfechtung sozusagen gewesen. Ja, Moment mal, sollen wir das überhaupt in unsere Bibel? Ist das überhaupt ein heiliges Buch, eine heilige Schrift? Sollen wir das denn da reinnehmen? Und da kommt etwas ganz Bemerkenswertes, weshalb ich glaube, dass die Bibel nicht nur in diesen wörtlichen Reden Gottes offenbart ist, sondern darüber hinaus, dass der Geist Gottes diese Erzählungen durchweht. Dass da plötzlich noch eine ganz andere Ebene ist. Das Buch Ruth ist eine idyllische, wer kennt das Buch Ruth? Eine idyllische Geschichte von Ruth und Boas, wie sich zwei dann am Ende finden und verlieben. Aus einer Tragödie wird eine, nicht eine Komödie, aber jedenfalls ein sehr schönes, idyllisches Ende. Und alles wird gut und alles wird schön. Man fragt sich, warum steht das in der Bibel? Und es gibt nur einen Grund, es hat eine prophetische, eine christologische Bedeutung, es ist eine Hindeutung auf den Messias. Denn das erste Mal in der Bibel kommt dort das Wort Goel, der Retter vor, der Löser. Ja? Boas ist ja der Löser, der das verschuldete Land von Ruths Ehemann und so weiter auslöst. Also da gibt es noch eine ganz andere Ebene in der Bibel. Das ist phänomenal, dass wir also auch in den beschreibenden Passagen der Bibel auch manchmal merken, das haben nicht nur Menschen sich ausgedacht, da ist Gottes Geist drin. Ja? Später natürlich die Propheten. Die Propheten haben alles aufgeschrieben, was sie empfangen haben. Ja, aber das war doch nur damals für den König Zedekia. Der Jeremia hat da ganz viele Worte empfangen für seine Könige, die Könige seiner Zeit. Und dann irgendwann wurde das aufgeschrieben, weil klar wurde, das geht nicht nur um die damalige Generation, das geht um viele Generationen. Das, was die haben zwar in ihre Zeit hineingesprochen, die Propheten, und doch haben sie Dinge prophezeit, die weit hinter, viel, viel später erst in Erfüllung gehen, zumindest in dieser endgültigen Art und Weise. Dinge sind sogar mehrfach in Erfüllung gegangen, dreimal, viermal. Ja, eine erste Erfüllung vielleicht zur Zeit der Propheten, eine zweite vielleicht zur Zeit Jesu und eine dritte am Ende aller Zeiten, ja, bevor Jesus wiederkommt. Also da merkt man, da ist bei der Prophetie plötzlich noch so eine andere Ebene drin. Und deswegen ist es gut, dass wir auf dieses Wort achten. Einmal schreibt der Petrus das, er beschreibt das, 2. Petrus 1, Vers 19. Ja, er erzählt erst, dass er auf dem Berg der Verklärung war, Augenzeuge, Ohrenzeuge war von dieser Stimme, die vom Himmel kam. Stellt euch das mal vor, ihr wärt da dabei gewesen, auf dem Berg mit Jesus, weil allein schon das sich vorzustellen, ist schon phänomenal. Er wird verklärt, er hat plötzlich diese Herrlichkeitsgestalt, ja, also wäre ich auch erstmal umgekippt, glaube ich. Aber dann kommt noch diese Stimme vom Himmel, eine akustisch wahrnehmbare Stimme Gottes. Willst du mal die Stimme Gottes hören, wie die klingt? Ich hab so zwei, drei Leute in meinem Leben kennengelernt, die wirklich die Stimme Gottes gehört haben, wie sie ihren Namen gerufen haben, sich umgedreht haben und dann, so klingt also Gottes Stimme. Gott hat eine Stimme. Gott kann reden. Gott ist nicht stumm. Ja? Und er hat auf dem Berg der Verklärung geredet. Petrus bezeugt dieses Erlebnis und dann sagt er aber, es gibt auch noch was viel, viel Wichtigeres, was Gravierenderes. So halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Also das geschriebene Wort, ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint. Wie oft kommt uns unsere Zeit dunkel vor? Und dann brauchen wir dieses Licht, um zu wissen, was bedeutet das alles? Es scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern, das ist Christus, aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass die keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Also da wird etwas so von diesem Phänomen der Inspiration deutlich. Ja, dass ein Mensch vom Heiligen Geist inspiriert werden kann und dann etwas aussagt, was er aus sich heraus gar nicht sagen könnte. Was er nur durch den Heiligen Geist offenbart bekommt oder eben weitergibt. Und manchmal merkt das, dass er prophezeit, manchmal merkt er das gar nicht. Der Kaiphas, ja, ein übler hoher Priester, korrupter hoher Priester zur Zeit Jesu, er hat gesagt im Hohen Rat, es ist besser, dass ein Mensch stirbt, als dass das ganze Volk umkommt. Ja, das war so eine taktische Überlegung von ihm und er hat es ausgesprochen. Ja, Johannes sagt aber, das hat er gar nicht aus sich heraus gesagt, sondern weil er hoher Priester war, in dem Amt war, hat er geweissagt, hat er prophezeit. Und es stimmt tatsächlich, ist ein Mensch für das ganze Volk gestorben, nämlich Jesus Christus. Also das ist sowas Geheimnisvolles um die Prophetie und so wird das Wort Schrift, das gesprochene, geredete Wort Gottes ist verschriftlicht worden. Und die verschiedensten Bücher auch bezeugen davon, dass sie durchweht sind von dem Heiligen Geist. Paulus beschreibt das so in 2. Timotheus 3. Alle Schrift, oder man kann es auch übersetzen natürlich mit jede Schrift, jede einzelne Schrift, in dem Fall des Alten Testamentes, ja, ist Gott gehaucht, ist von Gott eingegeben. Da steht Theopneustos, von Gott durchweht im Griechischen. Also ist Gott und der Wind, Hauch, also Gott inspiriert, sagt das lateinische Fremdwort. Jede Schrift ist von Gott inspiriert. Also auch dieses Buch Ruth, Buch Esther, was auch immer. Also auch die beschreibenden Passagen sind unter Aufsicht des Heiligen Geistes letzten Endes zustande gekommen. Das kannst du glauben oder nicht? Ich glaube da fest daran. Und ganz viele Christen und übrigens auch das jüdische Volk, das gläubig ist auch. Jesus hat das Wort des Alten Testamentes geehrt. Er hat es als hohe Autorität geachtet. Ja, einmal kritisiert er die Juden seiner Zeit, Markus 7, Vers 13, dass sie mit der Überlieferung, mit ihrer Tradition sich über das Wort Gottes gestellt haben. Das Wort Gottes hat eigentlich die höchste Autorität für ihn. Und er sagt, ihr hebt mit eurer Überlieferung, mit eurer Tradition, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf und andere Dinge tut ihr auch. Also er kritisiert, dass über dem Wort Gottes die Tradition steht. Und das merken wir oft gar nicht, wie viele Gewohnheiten, wie viele Traditionen über dem Wort Gottes stehen. Ja, was ist mit Weihnachten feiern? große Frage. Ja. Weihnachten feiern, ja, kann man ja machen. Ja. Aber über das Wort Gottes darf man es nicht stellen, oder? Ja. Im Wort Gottes steht von Weihnachten nichts. Also falls es mal Streit über Weihnachten gibt, also es muss zumindest unter dem Wort Gottes sein. Ja. Es gibt viele Dinge, wo gefragt ist, die Tradition zu relativieren zugunsten des Wortes Gottes. Wir leben in einem Land, wenn man an Taufe denkt, die Menschen zweierlei assoziieren. Das eine ist die Schiffstaufe, ja, da wird im Hamburger Hafen ein neues Schiff von der Reederei da aus vom Stapel gelassen, ja, und dann wird so eine Sektflasche dahin geworfen und dann wird, das nennt man die Schiffstaufe, ja, das denken Leute, das Taufen. Oder, ja, da ist wieder eine Taufe, ja, dann gehen sie in die Kirche, da wird ein Kind mit einigen Tropfen Wasser in Berührung gebracht. Und da werden verschiedene Worte dazu gesagt, da wird der Name gegeben vom Patenonkel oder vom Opa und so weiter. Und das ist die Taufe. Ja? Das ist zum Beispiel eine Tradition. Ja, das hat sich im Laufe der Jahre und Jahrhunderte entwickelt. Das hat natürlich seine Wurzeln in der Bibel irgendwie. Aber man muss immer Acht geben, wo wird über der Tradition etwas, hat sich etwas verselbstständigt, was gemessen an dem Wort der Heiligen Schrift nicht standhält. Oder zumindest relativiert werden muss. Nach dem Motto, man kann es ja machen, man muss nur wissen, dass es nicht in der Bibel steht. Oder man darf es eben dann nicht auch sprachlich sozusagen verwechseln. Jesus hat gesagt, bis Himmel und Erde vergehen. Ja, Matthäus 5, bis Himmel und Erde vergehen, wird kein Strichlein von der Tora vergehen. Also damit ist nicht gesagt, dass er damit sagen wollte, ihr müsst das alle und die Heiden und alle Nationen, er wusste ja, dass die Gemeinde aus Heiden und Judenchristen bestehen wird, alle müssen jetzt die Tora so einhalten in allen Einzelheiten des mosaischen Gebotes. Das nicht. Aber die Tora als solches ist inspiriert von Gott, ist eingehaucht und ist, da ist unter Gottes Überwachung ist das passiert. Und das jüdische Volk hat in großer Akribie und Disziplin und Fleiß und Genauigkeit das Wort Gottes überliefert. Da können wir dankbar dafür sein. Und Jesus selbst hat es gesagt, also hat dann Ehrfurcht auch bekundet vor dem Wort Gottes, dass da kein einziges Strichlein, also kein Jota, nicht der kleinste Buchstabe einfach so wegfällt. Es gibt ja so Abschreiber der Tora, die werden ja nur handgeschrieben, die jüdischen Bibeln. Und wenn da ein kleiner Fehler ist, wird weggeschmissen. Also dann kommt die nächste. Ja, es gibt auch, die sind da sehr, sehr genau, damit ja kein Fehler sich einschleicht. Ja? Also so achtete auch Jesus das geschriebene Wort Gottes. Ja, und wie ist das jetzt mit dem Neuen Testament? Da möchte ich euch auch noch sagen, dass die Apostel in der Autorität von Jesus beauftragt waren und die Apostel wurden beauftragt, das Wort in die Gemeinden hinein zu lehren und weiterzugeben. Und das galt als Gottes Wort. Das sagt uns 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Paulus bedankt sich bei Gott, ja, nämlich dafür, dass ihr, die Thessalonicher, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, also ihr glaubt, dass er ihnen das Wort Gottes verkündigt hat, ja? Und er bedankt sich, als ihr das empfangen habt, habt ihr es nicht als Menschenwort angenommen, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirksam ist, in euch, die ihr gläubig seid. Also er schreibt dem Wort Gottes eine Wirkung zu und er geht davon aus, dass das, was er mit menschlichen Worten verkündet hat, das ist zwar irgendwie Menschenwort, aber dass sie es empfangen haben, aufgenommen haben als Gottes Wort. Das zeigt auch die Verantwortung natürlich, die Paulus auch wusste. Also sie haben gewusst, dass auch die Worte und die Briefe, die Paulus geschrieben hat, dass sie durchweht waren vom Heiligen Geist, dass die Autorität des auferstandenen Herrn in ihm war und daher so auch das zu empfangen war. Also wie gesagt, wir haben es vorhin ja auch angedeutet, Menschen machen Fehler. Ja, ich kenne den Apostel Paulus, der hat auch sicherlich irgendwann mal sich versprochen oder was falsch gemacht. Aber im Ergebnis ist das, was er verkündet hat, Wort Gottes gewesen, auch in dem, was schriftlich geworden ist. Da sind ja auch nicht alle Paulusbriefe im Neuen Testament drin. Wisst ihr das? Er schreibt ja im ersten Korintherbrief schon von einem anderen Brief. Also muss der erste schon der zweite sein, sozusagen. Ist bei uns in der Bibel der erste Korintherbrief. Aber es gab vorher schon einen. Ja, und dann schreibt er, unter vielen Tränen habe ich euch geschrieben und so weiter. Also vielleicht hatte der da eine depressive Phase und da wollte der Heilige Geist vielleicht nicht, dass das in für alle Zeiten verewigt wird. Der hat auch so seine schwachen Zeiten gehabt natürlich, der Paulus. Aber was er in der Autorität und in der Salbung und der Autorisierung des Heiligen Geistes geschrieben hat, das ist für alle Ewigkeit Wort Gottes geworden, Schrift geworden. Und so schreibt er das selbst. Und ich glaube, dass sich das auch auf das Neue Testament bezieht. An Timotheus, 2. Timotheus 3. Wir haben es ja vorhin schon angelesen. Jede Schrift ist von Gott eingegeben. Er glaubt das. Ja, und beziehen wir das auch auf die apostolischen Schriften des Neuen Testamentes. Ja, und dann sagt er, deswegen, weil es eingegeben ist von Gott, deswegen, weil es diese Autorität besitzt, ist es nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung. In der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, bei Luther heißt es vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig ausgestattet, ausgerüstet. Also das Wort Gottes rüstet uns aus und hat verschiedene Wirkebenen. Ja, hier werden die genannt, die Didaskalia, die Lehre, Elenmos, das ist Überführung, kann man vielleicht noch gleich nochmal erklären. Zurechtweisung finde ich ein bisschen unklar. Das steht im Griechischen Epanorthosis. Epanorthosis, da denken wir an Orthese oder Orthopädie. Orthopädie, was ist denn Orthopädie? Da wird etwas richtig geschient oder richtig eingerenkt vielleicht. Ja? Und Epanorthosis, das Wort sagt genau das. Dafür ist das Wort Gottes da. Wir haben manchmal verquere Vorstellungen von Gott, verquere Vorstellungen von unserem Leben, von unseren Mitmenschen, was auch immer. Und wenn wir das Wort Gottes auf uns wirken lassen, hat es unter anderem die Ebene, uns einzurenken, unser Denken einzurenken, in die richtige Ordnung zu bringen, in die richtige Justierung, in die Ausrichtung auf Gott, zu sehen, wie Gott wirklich ist, wie wir wirklich gemeint sind in seinen Augen, wie Gott unseren Mitmenschen sieht und so weiter. Ep anortos, ein sehr schönes Wort, finde ich. Was Wiederherstellung meint, Zurechtweisung eher im Sinne von Zurechtbringung. Ja? Aber auch Überführung. Ja? Wer hat das nicht schon erlebt, dass plötzlich ein Wort zu einem kam und man überführt war? Überführt klingt oft ein bisschen negativ, aber überführt heißt doch, dass das Wort, was Paulus damals dem Timotheus vor 2000 Jahren geschrieben hat, plötzlich so ist, als würde Gott zu mir das sagen. Ja? Das ist ein Zeichen dafür, dass eine so eine Überführung passiert. Ja? Lehre ist ganz allgemeingültig. Das Wort Gottes ist allgemeingültig geeignet, um ein Lehrgebäude, ein gutes Bild auch zu haben von dem, wie Gott ist. Ja, das ist also alles die Bibel als das schriftgewordene Wort Gottes. Das ist das Wort Gottes. Warum wird denn Jesus als das Wort Gottes bezeichnet? Die Bibel ist doch schon das Wort Gottes. Ist doch eigentlich interessant, oder? Ist euch das schon mal aufgefallen? Das Johannesevangelium beginnt ja so: Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eins entstanden, was entstanden ist. Das ist doch krass. Also bevor das Wort Gottes da war, war das Wort schon da. Also bevor die Bibel da war und bevor Jesus die Bibel zitieren konnte, ja, war er selbst schon da. Also Jesus ist das Wort Gottes. Jesus ist das Wort Gottes von Anfang an, präexistent, vor aller Zeit, vor aller Schöpfung, war er schon das Wort Gottes. Im Anfang war das Wort. Er war schon da. Deswegen glauben ja auch viele, dass im Alten Testament sich auch schon Christus äußert und offenbart. Ja, wenn es heißt, das Wort Gottes geschah zu Abraham, ja, dann ist das der Messias schon beteiligt, der Fels, der mitfolgte und so weiter. Gibt es ja ganz viele Stellen dazu. Und dann heißt es über Jesus in diesem Johannesevangelium im Vers 14, das Wort wurde Fleisch. Das Wort wurde nicht Schrift, wurde nicht ein Buch, sondern das Wort wurde Fleisch. Wurde Mensch, wurde eine Person und es wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort wurde Fleisch, dieses Wort Gottes, durch das alles entstanden ist, es wurde Mensch, es wurde, kam in die Menschheit hinein. Und deswegen schreibt der Hebräerbrief am Anfang, auch interessant am Anfang, ja, das ist jetzt eine andere Qualität vom Reden Gottes. Nämlich, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Erzvätern geredet hat, durch die Propheten, auch zu den späteren Vätern natürlich auch. Also er hat durch die Propheten geredet, Vers 2, jetzt achtet auf die Formulierung, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet im Sohn. Da steht er durch den Sohn, steht im Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welt erschaffen, also von Anbeginn an. Er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Wunderbar, wunderbar. Also, Gott hat geredet zu allen Zeiten, in allen Generationen, zu den Menschen, zum Volk Israel. Und jetzt hat er am Ende der Zeiten, das wird also als Beginn der Endzeit quasi bezeichnet, weil das nicht mehr zu toppen ist, ja, hat Gott im Sohn geredet. Also dadurch, dass der Sohn da ist, ist er die Ausstrahlung des Wesens Gottes in dieser Welt gewesen. Jetzt konnte man ultimativ, ganz klar, letztgültig wissen, wie Gott wirklich ist. Keiner durfte mehr sagen, dass Gott anders ist als Jesus. Weil Jesus der ultimative Ausdruck des Wortes Gottes in dieser Welt, das Wort wurde Fleisch. Du konntest es ihn angucken, du konntest ihm folgen, du brauchst noch nicht mal lesen und schreiben können. Die Kinder konnten verstehen, wie Gott ist, weil sie Jesus kennenlernen konnten. Und Menschen konnten erfahren und die haben die Ausstrahlung des Wesens Gottes in Jesus ablesen können. Das war keine Geheimwissenschaft. Du musstest nicht Hebräisch können, du musstest nicht hineinkriechen in die Tiefen der Weisheit, das ist alles schön und gut, sondern du konntest an Jesus seitdem ablesen, wie Gott wirklich ist. Seit Jesus wissen wir genau, wie Gott ist. Oder können es wissen. Er ist das letzte, ultimative Wort Gottes. Und deswegen wird auch in der Offenbarung noch Jesus als das Wort Gottes bezeichnet. Da gibt es eine ganz krasse Passage, die ist auch eher für uns eher atemberaubend, eine apokalyptische Endzeit-Offenbarung, die Johannes da bekommt im Kapitel 19. Und da werden Jesus auch diese Attribute zugesprochen, dass er der Treue und der Wahrhaftige ist, dass er das Amen ist. Und er wird in der Endzeit eine bestimmte Rolle spielen. Das ist eine Vision, die aber doch etwas zeigt über das, wie Jesus auch da auftreten wird. Da heißt es, ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, also ein Schimmel, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme. Das hat Johannes auf Patmos ja schon gesehen. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Sein Name heißt das Wort Gottes. Ich dachte, der heißt Immanuel oder wieder, der hat ja viele Namen, hat auch etliche Titel. Ja? Der Messias und so weiter. Ja? Der Herr, König der Könige kommt danach. Herr der Herren. Aber sein Name ist das Wort Gottes. Dann muss das auch sein, oder? Also wenn er schon so heißt, dann muss das auch sein. Und das ist eben spannend. Das ist echt spannend. Denn es heißt im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Kennt ihr den Vers? Ja, was ist jetzt damit gemeint? Was ist damit gemeint? Jesus. Das Wort Gottes ist lebendig. Jesus ist lebendig, oder? Das kannst du auf Jesus beziehen. Jesus ist lebendig. Hier steht er von dem Schwert. Er hat Augen wie eine Feuerflamme. Wir haben vorhin in der Offenbarung noch nicht weitergelesen. Da geht ein scharfes Schwert, geht aus seinem Mund hervor, um die Heidenvölker zu schlagen und so weiter. Also Jesus ist das Wort in Hebräer 4. Aber die Schrift ist auch das Wort Gottes. Das ist irgendwie spannend, finde ich. Das finde ich echt spannend, weil das eine vom anderen nicht so ganz zu trennen ist anscheinend. Das hängt irgendwie zusammen. In dem Augenblick, wo wir die Schrift abkoppeln wollen von Jesus, werden wir in die Irre laufen. Dann sind wir subjektiv verraten und verkauft auf irgendwelche Eindrücke, die stimmen können oder auch nicht stimmen können. Ja, und Bilder, die wir uns machen, die Forscher entdecken irgendwas Neues über Jesus, keine Ahnung. Ich kenne jemanden, der sagt, der war in Indien gewesen, der war gar nicht gestorben am Kreuz. Ja? Jesus, ich halte mich an Jesus, die Menschen können viel erzählen. Aber wenn ich dann Jesus abkopple von der Schrift, oh, es wird gefährlich. Dann kann ich Irrtümern aufsitzen. Ja. Aber umgekehrt auch. Umgekehrt auch. Wusstet ihr das? Dass wenn ich die Schrift abkopple von dem erhöhten und auferstandenen Herrn, der heute lebendig zu Rechten Gottes sitzt, der ist lebendig. Und ich mache damit einfach ein wissenschaftliches Buch daraus. Oder ein Gesetzbuch oder irgendetwas. Da kann ich auch in die Irre laufen. Und kann sein, dass ich was Richtiges sage, aber gar nicht bei Jesus selbst ankomme. Und es gibt eine ganz geheimnisvolle Analogie, möchte ich das mal nennen, also eine Verbindung zwischen Jesus und der Bibel. Nämlich über Jesus wird ja gesagt, dass er wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Kennt ihr das? Wahrer Mensch, es gibt auch ein Glaubensbekenntnis, wo das drin vorkommt, wahrer Mensch und wahrer Gott. Darüber wurde in der Kirchengeschichte immer gestritten, bis heute. Bis heute ist dieser Streit, wahrer Mensch, wahrer Gott, die einen, die wahrer Mensch betonen und damit den wahren Gott so ein bisschen runterdimmen, sozusagen. Ja, also ich sag mal als Beispiel, ja, kann man ja ruhig mal so sagen, werden die mir nicht widersprechen, die Zeugen Jehovas, ja, die Bibel aus dem FF kennen. Also da gibt es wenige von uns, die da bei der Bibelkenntnis da so mithalten können, wenn die da eine Bibelstelle nach der anderen auswendig hinblättern. Das trainieren die ja. Das ist ja Sport. Die machen ja mittwochsabends Bibelstunden und das ist ein richtiger Fleißsport und das ist ein hartes Training, ja, dass die rhetorisch richtig sauber alle Bibelstellen zitieren können. Aber sie lehren, dass Jesus wahrer Mensch ist und nicht wahrer Gott. Haben wir schon ein Problem. Und dann gab es, das ist nur ein Beispiel, das gab es durch die ganze Kirchengeschichte, solche Bewegungen. Und da gibt es aber auch die sagen, ja, Jesus ist einfach nur Gott, wahrer Gott. Der hat gar nichts Menschliches an sich. Das ganze Menschliche, Fleischliche, das hat Jesus überhaupt nichts zu tun. Die das abkoppeln. Und wir werden der Realität Jesu nur gerecht, wenn wir ihn als Nachkommen, als physischen Nachkommen von König David bezeichnen. Wie ich auch mal gesagt hatte, von Salomo, von Bathseba, von der Hure Rahab, von was weiß ich was allem. Ja? Er ist ein Nachkomme der Maria, aus dem Leib der Maria hervorgegangen, aus dem Hause Davids. Ja? Das bezeugt die Schrift, das ist es eben, da haben wir es. Ja? Und auf der anderen Seite werden wir nie Jesus gerecht, wenn wir seine Göttlichkeit leugnen, was ja auch in der Theologie, in vielen, vielen Kirchen und Bewegungen auch immer wieder gemacht wurde, dass die Tatsache, dass er selbst der Sohn Gottes ist, dass er selbst göttlich ist, ja, wenn das geleugnet wird, dann werden wir der Person, diesem Geheimnis der Person Jesu nicht gerecht. Und da gibt es jetzt eine Analogie, die möchte ich nur anbieten, das ist kein Lehrsatz, aber denk mal drüber nach, ist das nicht das Gleiche mit der Bibel? Ist das nicht irgendwie genau das Gleiche mit der Bibel? Denn manche sagen, ja, aber da sind doch so historische Dinge oder da stehen auch Dinge drin, da hat einen Wutanfall oder so, ja. Oder der Elisa, kennt ihr den Propheten Elisa, der verflucht Kinder, nur weil sie ihn verspottet haben, dann verflucht er sie, dann werden die von einem Bären gefressen. Mensch, was ist denn das, warum steht denn das in der Bibel? Also das ist ja eine blöde Geschichte, also tut mir leid. Also so ein wütender Prophet, der soll mal in die Jüngerschaftsschule erstmal gehen, ja. Ja, aber der wird auch als menschlich, der war ja Anfang, später war er besser drauf. Ja? Das war ganz am Anfang seines Wirkens, der hat vielleicht selbst nicht gewährt, dass er ein Maschinengewehr in seinem Mund hat. Ja? Also hat er erst gemerkt, dass das, was er sagt, auch wirklich passiert. Müssen wir aufpassen, was wir sagen. Später hat er ein bisschen vorsichtiger mit der Zunge agiert. Ja? Aber da stehen krasse Geschichten drin, wo man mit Ohren schlackert oder auch den Kopf schüttelt oder sagt, das ist doch jetzt irgendwie menschlich. Ja? Oder wir vermuten manchmal Fehler in der Bibel oder so. Ja? Sind auch manche ganz schlau. Ja, und dann ist ein Schreibstil. Das schreibt doch der Lukas nur, weil der Arzt ist. Oder der Jesaja, weil der aus priesterlicher Abstammung ist. Oder der schreibt das. Ja, und das ist so viel Menschenwort. Die Poesie, das sind doch Sprüche Salomos, das sind doch Psalmen Davids. Das ist halt sein Schreibstil, seine Lieder, seine Songs. Der hat halt diesen Stil. Was hat das mit dem Wort Gottes zu tun? Ja, das ist es eben. So wie Jesus wahrer Mensch war, ist die Bibel 100% Gottes Wort. 100%. Und 100% Menschenwort. Beides. Beides. Und zwar zugleich und untrennbar. Du kannst es nicht so leicht sagen, ja hier beginnt jetzt das Wort Gottes. Vorher dieses Ganze drumherum, machen wir weg, jetzt beginnt das Wort Gottes und danach ist es wieder weg oder so. Ja? Das ist gar nicht so einfach, das zu sezieren. Also Vorsicht. Das Wort Gottes heißt es einmal siebenfach durchläutert, hat diese verschiedenen Wirkebenen, diese verschiedenen Existenzebenen als Menschenwort, als Gotteswort und wird uns dadurch auch immer wieder zu einem lebendigen Wort, wie wir es vorhin schon angeschnitten hatten. Und deswegen ist natürlich das eine spannende Sache, wie wir mit der Bibel umgehen. Ja, wir haben nämlich ganz oft das Argument, ja, das steht doch geschrieben. Ja, das steht doch in der Bibel. In meiner Bibel steht dann auch wieder mit dieser Betonung, also als würde es in deiner nicht stehen. Ja, manchmal da ist da so viel gestritten worden, auch unter Christen, ja, oder wird bis heute, wegen der Bibel. Wegen der Bibel. Natürlich ist nämlich diese Tatsache, dass wir an die Bibel als das Wort Gottes glauben, noch keine Antwort darauf, wie wir damit umgehen. Ja? Ich gebe euch ein Beispiel. Das Wort Gottes, im Wort Gottes steht, verkaufe alles, was du hast, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Ja, also los, komm, ich mach mal draußen eine kleine Liste. Jeder kann alles verkaufen. Ja? Ja, das steht in der Bibel. Ja, Moment mal, wir wollen gehorsam sein. Gehorsam, ja? Hören und dann gehorchen. Ja? Ja, das stimmt was nicht, oder? Kann ja gar nicht, wäre ja furchtbar. Ja? Doch, es könnte sein. Das steht aber im Wort Gottes. Verkaufe alles, was du hast, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ja und nein. Ja und nein. Und zwar, das Interessante ist nämlich, es wurde von Jesus einem bestimmten Menschen an einem bestimmten Tag gesagt. Wahrscheinlich nur einmal in seinem Leben. Ja? Aber es steht in der Bibel als nützlich zur Lehre, um zum Beispiel den Mammon zu entmachten, nützlich zur Überführung, um zum Beispiel mir zu zeigen, wow, was wäre, wenn Jesus das zu mir sagen würde? Also das und das und das würde ich ja gerne aufgeben, aber das und das und das und das natürlich auf keinen Fall. Das sollte Jesus besser nicht zu mir sagen. Kleiner Vorschlag, kann man ja vorher, bevor er das sagt, schon mal sagen, Jesus sagt das besser nicht zu mir, weil das mache ich sowieso nicht. Ja? Also ich könnte aber auch überführt werden, sagen, oh Mann, das für mich wäre das nichts, ja, Hammer. Oder auch zur Erziehung in der Gerechtigkeit, wo sind deine Prioritäten? Also das ist als Wort Gottes, diese Qualität erfüllt dieses Wort. Verkaufe alles, was du hast. Ja? Aber das ist der Unterschied im Griechischen, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, zwischen Logos und Rhema. Also das geschriebene, verewigte Wort Gottes, was allgemeingültig ist, und dann das Rhema, was einem Menschen in eine spezielle Situation hineingesagt wird. Und das ist so ein Beispiel, der reiche Jüngling. Das hat Jesus nicht zu jedem reichen Mann gesagt. Der hat ja mit reichen Leuten zu tun gehabt. Ja, das hat Jesus nicht einfach jedem, von jedem abverlangt oder jedem zugesprochen. Und davon gibt es viele. Und dieses Rhema können wir aber aus der Bibel unsererseits empfangen. Das ist das Phänomen. Ja. Marit hat mir gestern erzählt, sie hat Hesekiel 37 gelesen, diese berühmte Vision, wo die toten Gebeine zusammenrücken. Und es geht ja um Israel. Und das allgemeingültige Aussage ist Wiederherstellung Israels. Das ist also der lehrmäßige Anteil, die Lehrebene quasi von diesem Kapitel. Sie hat es empfangen als persönlichen Zuspruch für sich, weil doch ihre Sehnen kaputt sind. Und da steht doch, die Sehnen werden wieder zusammenkommen, die Knochen werden wieder, ja, und so weiter, die Knochen rücken aneinander. Sie hat da gemerkt, wow, das ist für mich ein Zuspruch. Verzage nicht, mach dir keine Sorgen, was weiß ich, um den Urlaub oder irgendwas, sondern so. Ja, und so kann das Wort Gottes, was eine allgemeingültige Ebene hat, uns zu einem persönlichen Zuspruch werden. Wenn wir in der Bibel lesen, in dieser Offenheit damit zu rechnen, das ist das Wort Gottes. Das ist nicht nur irgendein historisches Buch, sondern es ist lebendig. Und der Heilige Geist und Jesus vom Himmel her kann persönlich mir einen Zuspruch dadurch geben. Diese Ebene hat das Wort Gottes eben auch noch. Und so hat Jesus reagiert, als der Teufel ihn in der Wüste versucht hat. Der hat ihn ja angefochten und Jesus hat das Wort Gottes als Schwert gebraucht. Das Wort Gottes ist lebendig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und es scheidet Mark und Bein, Seele und Geist. Und er hat in der Wüste vom Teufel ein paar Angebote gemacht zu kommen. Warum nimmst du diesen furchtbaren Weg ans Kreuz? Ich mache dir einen viel besseren Vorschlag, einen viel kürzeren Weg. Du brauchst da nicht dieses ganze Leiden und so. Ja, ich biete dir einen kürzeren Weg an. Du willst doch, dass ich, also ich gebe dir einfach alle Reiche der Welt, aber du musst mich anbeten. Ja? Und da hat Jesus das Wort Gottes gebraucht als Rhema, in diese Situation hineingesprochen, dem Feind als Schwert des Geistes entgegengehalten. Das Wort Gottes ist lebendig. Ja, und hat diese Ebene, auch wenn wir, manchmal sind wir eingenebelt, vielleicht kennen das manche und können das auch so deuten, eingenebelt in Zuflüsterungen des Satans. Sorry, das gibt's leider. Ja, oder eingenebelt in eine Dunkelheit, in eine miese Stimmung und so weiter. Und dann ist es manchmal gut, das Wort Gottes als Schwert zu gebrauchen, das durchzuschneiden. Ja, und da Freiheit reinzubringen, Seele und Geist zu trennen, wo ist meine Stimmung und was ist die geistliche Realität? Ich fühle mich mies, ich fühle mich schlecht, ich fühle mich unglücklich und so weiter. Aber was ist die geistliche Realität? Das wird getrennt durch das Wort Gottes, nämlich die ist völlig unabhängig von deiner Stimmung und von deiner Laune und von deiner, gerade von der Verfassung, sogar unabhängig vom Schulzeugnis. Ja, ich meine nur, falls, ja, das kann ja auch sein. Ne? Kann einen runterziehen, kann einen hochheben. Ja, das ist das Wort Gottes, hat diese Ebene. Ja, Epheser 6, zur Waffenrüstung, ja, Vers 17, da gehört, nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Welches ist das Wort Gottes? Und das ist nicht die Bibel, die wir dem Teufel um die Ohren hauen können, die kennt er nämlich auch. Der Teufel, der kennt ihn besser als so mancher Christ. Der kennt sich da aus. Man muss sich ja über die Sachen des Feindes informieren. Ja, das ist nicht die Bibel, das Schwert des Geistes ist nicht die Bibel als solches. Sondern, da steht Rhema im Griechischen, das Schwert des Geistes, welches das Rhema Gottes ist. Also, Herr, was ist dein Wort in dieser Situation? Wie soll ich vorgehen? Ja, und jetzt empfange ein Wort, ein Rhema von Gott. Und das kann ein Wort sein, was der Heilige Geist dir in Erinnerung bringt. Das hat Jesus ja gesagt. Der Heilige Geist wird euch erinnern an meine Worte. Es kann aber auch ein Wort sein, was völlig unabhängig von der Schrift, von dem schriftgewordenen Wort Gottes zu dir kommt. Gehe hin in die Gasse, die da heißt die Schmale, und triff den und den Menschen und sag dem das und das. Ja, das steht nicht in der Bibel. Ja, wo steht denn das? Römer 8, Vers 12? Nee, oh, wo steht denn das? Ja, ruf den und den an. Ja, wähl die Nummer, ruf den an. Jetzt. Ja, kann der Heilige Geist einem eingehen, mitten in der Nacht. Ein Freund von mir oder ein Bekannter von mir, der mit mir oder zu meiner Zeit, als ich da unterrichtet habe, auf der Bibelschule war, der empfing in der Nacht die Weisung, fahr nach Rheinland-Pfalz, das war irgendwo in Hessen, nach Bergisch Gladbach bei Köln, ja, und fahr dahin und geh zu dieser oder jener Person, die du kennst von früher, frühere Arbeitskollegin. Ja. Ich bin noch nicht verrückt, ich habe da morgen Bibelschule, Unterricht. Ja. Ist aber gefahren. Ja, 2 Stunden in der Nacht raufgefahren, er kam hin, die Frau war dabei, sich das Leben zu nehmen. In dem Augenblick, wo er klingelte, wurde sie zurückgehalten, den Selbstmordversuch zum Abschluss zu bringen. Ja, weil er gehorsam war. Das war eine Inspiration des Heiligen Geistes. Nicht, weil es in der Bibel steht. Versteht ihr? Wir dürfen uns auch nicht so an die Bibel klammern, dass nur noch die Bibel. Es gibt natürlich das völlig von der Bibel unabhängige Reden Gottes auch noch. Weil Jesus lebendig ist. Das Wort Gottes ist lebendig, ein Rhema. Ja? Gut, wenn es jetzt etwas wäre, was mir eingegeben wird, was der Bibel widerspricht, dann würde ich ja wieder das Konträr zum Wort Gottes der Bibel setzen. Das kann natürlich nicht sein. Das ist natürlich ein ganz guter, wie soll ich mal sagen, ganz gute Prüfmöglichkeit und Korrekturmöglichkeit. Ja? Also wenn ich jetzt den Impuls bekomme, ich bin auf dem MPS-Tates-Building, gucke mir das an und dann bekomme ich so den Impuls, spring doch einfach darunter. Ja? Dann weiß ich, du sollst Gott nicht versuchen, ja, hat Jesus auch schon gesagt. Ja? Und so weiter, dann weiß ich vom Wort Gottes her, nee, das ist jetzt nicht ein Impuls des Heiligen Geistes. Also haben wir schon eine Korrigiermöglichkeit. Also ich finde das total spannend, dass Gott uns hier mit seinem Reden sowohl die Heilige Schrift anvertraut, durch die er arbeitet, was lebendiges Reden Gottes ist, bis in unsere Zeit hinein, als auch durch seinen Heiligen Geist, als auch durch Jesus selbst, der vom Himmel her redet. Er ist ja lebendig, er ist ja nicht in eine bestimmte Box sozusagen hineinzupressen. Jesus ist das Wort Gottes und auch die Bibel ist das Wort Gottes und wir sollten es achten, wir sollten ihn suchen darin und diese Ebenen zulassen, dass wir darüber auch definieren, was unsere Lehre, unsere Gedanken über Gott sind. Ja, wir sollten das Wort Gottes an uns heranlassen, dass es uns einrenken kann, dass es uns in Ordnung bringen kann, ausrichten kann, dahin, wo wir hingehören. Wir können es erhören auch, wenn wir zum Beispiel manchmal lesen morgens in der Bibel, einfach. Es ist nicht immer eine Stunde, es ist noch nicht mal immer eine halbe Stunde, aber dass wir einen Augenblick auch des Innehaltens vor Gott haben und die Bibel auf uns wirken lassen. Ja, manche erleben durch die Losungen das Reden Gottes in ihrem Leben, weil sie merken, das ist für sie jetzt heute ein Zuspruch für diesen Tag, ja, und empfangen es und es überführt sie. Ja, ich bin gemeint und das ist gut, dass ich das lese, weil ich merke, wo ich falsch liege, wo ich schräg irgendwie daneben liege. Und das Wort Gottes richtet mich aus und es erzieht mich auch. Es bringt mich an den Punkt, wo ich sage, Gott, da will ich hin. Also ehrlich gesagt, wenn ich in der Bibel lese, lese ich natürlich auch von Leuten, die sind ganz schön mies drauf, aber ich lese auch von Leuten, die Gott hingegeben waren, Knechte des Herrn, die alles für das Reich Gottes gegeben haben und die ihr Leben zu Füßen des Lammes hingelegt haben und Gott rückhaltlos, ohne Wenn und Aber gedient haben. Und das kann mich überführen, aber das kann mich auch erziehen, auch ausreden, sage, Gott, das sind meine Helden, das sind Leute, wo ich, denen möchte ich nacheifern, da möchte ich hin, ja. Manche sehen Spielfilme, früher der Western, da war ja immer noch der Gute, wo man sagen konnte, so möchte ich auch werden. Gell? Heute sind ja die Guten nicht immer so die ganz Guten und die Bösen nicht die ganz Bösen. Ja? Aber was sind deine Helden? Ja? Und ich finde das toll, wenn wir aus der Bibel auch erzogen werden. Da wollen wir hin, das, so einer möchte ich auch werden, wie David, einer, was weiß ich, ja, in dieser Richtung. Ja, lass uns jetzt einfach auch eine Zeit des Gebetes haben. Vielleicht stehen wir auch einfach nochmal zusammen dazu auf. Gell?